Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst befindet sich in Römer 8 und dort sind es die Verse 18 bis 25. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist in deinem Geist durch dein Wort. Und wir danken dir, dass du all die Gebete auch erhört hast, die unseren Bruder betreffen. Dass du Norbert Rose durchgetragen hast, seine Familie, dass du ihm, soweit wir das sehen können, die Gesundheit wieder geschenkt hast. Und wir danken dir für deine Treue und deine Liebe. Und wir bitten dich für ihn, dass du ihn segnest, nicht nur heute Morgen, sondern ganz neu auch in seinem Dienstlauf. Und wir wissen, dass du viel Wertvolles gerade in diesen schweren Tagen auch in sein Leben gelegt hast. Hab von Herzen Dank. Wir wollen dich preisen, wir wollen dich loben. Und wir danken dir, dass wir frei und unverboten zusammenkommen dürfen an diesem Sonntag. Nicht in irgendeinem Namen, sondern in deinem heiligen Jesus-Namen. Und wir danken dir, dass du für uns etwas vorbereitet hast, dass du reden willst, dass du uns begegnen willst, dass du Einlass in unsere Herzen begehrst. Und nun schenk, dass wir hören und dass wir uns dem, was du uns zu sagen hast, auch öffnen. Wir danken dir besonders auch für die in unserer Mitte, die verzagt und niedergebeugt sind, angefochten sind, gedrückt. Danke, dass du das geknickte Rohr nicht zerbrechen wirst. Danke, dass du aufzurichten vermagst und zu stärken und durchzutragen bis hin zu dir. Du bist der Treue, du bist der Wahrhaftige. Niemand ist dir gleich. Wir beten dich an, du wunderbarer Herr. Amen.
Zu Beginn darf ich vielleicht ein paar persönliche Worte sagen, nachdem ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit gut einem halben Jahr wieder hier stehe. Meine letzte Predigt über Römer 8 hatte ich ja etwas abrupt beendet. Das haben Sie mehr mitbekommen als ich selbst. Und viele von Ihnen waren sehr erschrocken, die dabei gewesen sind. Und das tut mir nachträglich noch sehr leid, wie Sie da zurückgelassen wurden von mir und gar nichts dagegen tun konnten. Inzwischen ist ein halbes Jahr vorbei und ich habe manche Behandlungen hinter mir, Operationen, Chemotherapie, habe in diesem halben Jahr, Rainer Wörz hat es gesagt, irgendwie viel Schweres erlebt, aber aus meinem Empfinden habe ich unendlich viel Schönes und Gutes erlebt. Ich will gar nicht versuchen, Ihnen das zu erklären. Das kann man vielleicht nicht erklären, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gelassen und so im Frieden gelebt wie in diesem halben Jahr. Das kann man nicht machen. Ich könnte Ihnen auch nicht sagen, wie habe ich es gemacht und wie sollten andere das machen. Ich kann nur sagen, so habe ich es erlebt. Und das war etwas ganz Grandioses und ich freue mich über dieses halbe Jahr. Jetzt stehe ich hier, soweit die Ärzte recht haben, als gesund. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses halbe Jahr jetzt hinter uns haben und möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele sehr treu, sehr anhaltend für mich, für uns als Familie im Gebet gestanden sind und bis heute stehen. Das ist der Reichtum der Gemeinde Jesu, ohne den wir nicht sein wollten und wo ich immer gesehen habe bei den Behandlungen in der Klinik und beim Arzt, dass so viele um uns sind, die so etwas überhaupt nicht kennen. die völlig alleingelassen sind, auch von Freunden, auch von Angehörigen vielleicht, und die so etwas nicht kennen, wie man aufgehoben sein kann in einer Wolke aus Watte oder eine Wolke aus Gebet. Dass wir das erleben dürfen, was Psalm 91 sagt: Er hat seinen Engel gesandt und er trägt mich auf Händen, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. So habe ich das erlebt in diesem halben Jahr, und dafür danke ich auch Ihnen ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder da sein darf und dass wir genau an der Stelle wieder anfangen dürfen, wo ich vor einem halben Jahr geendet habe, nämlich bei Römer 8, heute von Vers 18 an. Und da fangen wir an. Das heißt genauer, fangen wir am Ende dieses Abschnitts an, bei Vers 25, nämlich: Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Das ist ja schon etwas Ungeheuerliches, dass wir sagen, wir hoffen auf das, was wir nicht sehen, was auch andere nicht sehen. Wir reden von Dingen, die unsichtbar sind, die man auch nicht nachweisen kann. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sagt Paulus, sondern auf das Unsichtbare. Und wir behaupten steif und fest, dass wir das Unsichtbare sehen können. Das ist doch verrückt. Wer kann denn was Unsichtbares sehen? Und wir sagen das einfach. Wir behaupten das und bleiben dabei stehen. Wir behaupten Dinge, für die uns manche vielleicht auch für naiv, für leichtgläubig, für verrückt erklären würden, was wir alles glauben. Und wenn man das noch einmal alles zusammenfassen wollte, was wir alles glauben, dann kann man sich eigentlich nur einen Kopf fassen und sagen, wie verrückt kann man denn sein, so etwas zu glauben? Und wir glauben das. Und wir sind gewiss. Und manchmal trauen wir uns selber nicht, das in der Öffentlichkeit so zu sagen, was wir glauben, weil wir den Eindruck haben, die meisten kommen da nicht mehr mit. Die meisten verstehen gar nicht, wovon wir eigentlich reden. Vielleicht geht es Ihnen gelegentlich auch so, dass Sie den Eindruck haben, da entsteht sofort eine Distanz zwischen uns und den anderen. Sobald Sie versuchen, etwas zu erklären, da sehen Sie große Augen, viel Verständnislosigkeit. Und man muss erst einen Zugang finden, um Menschen zu sagen, was wir denn wirklich glauben. Also nicht nur die allgemeinen Aussagen, wobei man beim Glaubensbekenntnis ja nicht von allgemeinen Aussagen sprechen darf, sondern von den Kernen des Glaubens. Aber dass manche so darüber hinweggehen und gar nicht sehen, was sie da eigentlich bekennen in ihrem Glauben. Sind wir so weit entfernt von dieser Welt, so weit auch weltfremd geworden, dass wir Dinge glauben, die kein Mensch mehr glaubt? Oder müssen wir es eher genau umgekehrt sehen, wie es Paulus an einigen Stellen sagt, zum Beispiel in Epheser 4, nämlich warum das so ist? Er sagt, nicht wir sind die Exoten, nicht wir sind die sonderbaren, eigenartigen Weltfremden, sondern ihr Verstand ist verfinstert. Und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Nicht wir sind irgendwie sonderbar und komisch, sondern diese Welt entfernt sich immer mehr von dem, was das Bekenntnis des Glaubens eigentlich ist. Und darum verstehen uns Menschen einfach nicht. Darum haben wir den Eindruck, dass wir sonderbare Dinge sagen. Auch ganz ähnlich Römer 1, sie sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, ihr unverständiges Herz ist verfinstert, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich weiß, das klingt ein bisschen böse, wie es hier in der Luther-Übersetzung steht. Sie sind allesamt zu Narren geworden, könnte man sagen. So böse meint es Paulus ja gar nicht. Er sagt das ja nicht mit einer gewissen Verachtung über die Menschen, sondern Paulus beschreibt das ganz nüchtern als den Zustand dieser Welt. Sie sind dem Leben entfremdet, das aus Gott ist. Sie haben keinen Zugang mehr zu der Wahrheit des Evangeliums und der Bibel. Er beschreibt vor allem den geistig-mentalen Zustand des Menschen, wie wir ihn überall antreffen. Und das ist zunächst einmal eine ganz nüchterne Feststellung. Kein Vorwurf, kein Beschimpfen, sondern einfach nur, so ist das. Und nach meiner Überzeugung hat das bisher noch keiner geschafft, so wie Paulus, das zu beschreiben und zu analysieren und auch noch zu sagen, wie der Mensch aus dieser Verlorenheit wieder herauskommen kann. Also nicht nur zu sagen, wo ist er denn gelandet, sondern wie findet er nun wieder heraus? Wie wird er gefunden in seinem Elend und kommt da wieder heraus? Dafür haben wir diesen Römerbrief. Der Römerbrief ist ja nicht eine Sammlung von verschiedenen Themen und Fragen, die Paulus nacheinander abhandelt, sondern der Römerbrief ist eine sehr präzise, kleinschrittige, systematische, detaillierte, einleuchtende, streng logische und extrem scharfsinnige Zusammenfassung der gesamten Geschichte, der ganzen Geschichte der Bibel, zusammengefasst in einer Klarheit, in einer Logik, in einer Scharfsinnigkeit, von der ich sagen würde, keine Philosophie kommt bis heute damit. Wenn man das aufmerksam liest, wenn man das so drüber wegliest, dann wird man davor stehen und sagen, alte Sprüche, verstehe ich nicht, brauche ich nicht. Wenn man es genauer liest, kann man nur staunen, mit welcher Präzision, ich habe das schon oft gesagt, mit welcher Präzision, mit einer Scharfsinnigkeit Paulus Satz an Satz und Wort an Wort reiht und alles stimmt und passt. Genial, dieser Brief. Was wir glauben, ist also nicht irgendwas. Wir glauben nicht irgendwas, was irgendwelche ältere Männer damals vor Hunderten von Jahren aufgeschrieben haben. Wir glauben schon gar nicht irgendwas, was uns gerade so in den Sinn kommt oder was man eben heute so glaubt. In dieser Zeit, in dieser Welt, sondern wir glauben dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Wir müssen das immer wieder sagen. Was ist denn die Grundlage unseres Glaubens? Weil wir glauben, dass wir in dieser Schrift auch hinter die Kulissen sehen dürfen. Nicht nur das sehen, was man eben sieht und weiß und kennt, sondern wir sehen durch den Glauben hinter die Kulissen. Wer glaubt, bekommt einen Durchblick. Warum? Weil andere vor uns diesen Durchblick hatten, den man so nicht haben kann. Wir sehen hinter die Kulissen, weil die Propheten hinter die Kulissen gesehen haben und verstanden haben, was sie gesehen haben. Wer glaubt, erkennt den roten Faden, der sich durch die ganze Weltgeschichte hindurchzieht, von Anfang an bis heute und über diese Zeit hinaus. Und weil man das nicht nur irgendwie glauben kann, sondern weil man das nun auch wissen kann, darum kann Paulus so klar schreiben, ich bin gewiss, ich bin überzeugt. Wir wissen aber, manchmal sagt er auch, wisst ihr nicht, ihr wisst doch. Bis zum großen Triumph in Römer 8, Vers 38, das kommt ja erst noch, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und so weiter, dieses ich bin gewiss, er sagt nicht nur, ich denke, ich meine, ich finde, oder das ist meine persönliche Meinung, da sind wir ja oft, auch wenn es um den Glauben geht und wir versuchen zu bekennen, das ist nur meine Meinung und wir trauen uns kaum zu sagen, ich bin gewiss und so ist es und so sei es. Wenn wir die Bibel vor uns haben, dann dürfen wir es genauso sagen wie Paulus. Ich bin überzeugt, ich weiß das, ich bin mir absolut sicher. Und das heißt dann eben nicht, nichts Genaues weiß man nicht über die Dinge, auch über das Zukünftige. Jeder denkt sich irgendwas, sondern der Glaube ist immer eine bestimmte, eine gewisse Form des Wissens. Glauben und Wissen sind keine Gegensätze, sondern wer glaubt, weiß mehr als der, der zu wissen glaubt. Wir gehen weit darüber hinaus. Glaube hat es, wenn man es genauer nimmt, mit Weisheit zu tun. Ich liebe die Sprüche Salomos. Ja, obwohl die so komisch klingen, so sonderbar aussehen. Manche würden sagen, was braucht man diese alten Sprüche? Die sind so genial, so wichtig, so voller Weisheit. Wir glauben und das Wesen des Glaubens wird so beschrieben, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist keine Naivität, Das wirft man uns ja manchmal vor, wir wären so leichtgläubig, so naiv, wir glauben einfach alles, was man uns sagt und was da steht, sondern es ist tatsächlich so, dass wir viele, viele, viele Zweifel und auch viel Kritik haben. Auch Paulus hatte das, Römer 1-7 ist voller Zweifel und voller Kritik, scharfe Kritik an dieser Welt, scharfe Kritik an den Menschen, scharfe Kritik an den moralischen Fähigkeiten des Menschen, Zweifel und Kritik an den Religionen, Zweifeln sogar an der eigenen Religiosität, wenn sie sehen, wie Paulus seinen eigenen Glauben plötzlich durchschaut und versteht und sagt, das ist alles nichts, alles nichts. Der glaubt nicht einfach so, der zweifelt, der kritisiert. Zweifel an der eigenen Person, Zweifel an der eigenen Integrität, sogar bei Paulus, dass er in Römer 7 sagt, ich weiß nicht einmal, was ich da tue. Ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich nicht will, das tue ich. So kritisch, so voller Zweifel ist auch ein Paulus. Also alles andere als naiv und leichtgläubig oder dass er sagen wollte, ihr müsst nur alle so glauben wie ich, dann ist es korrekt und richtig. Wir glauben eigentlich, wenn wir auf das Sichtbare sehen, auch auf uns selber sehen, müssen wir sagen, wir glauben überhaupt nichts mehr. Da ist gar nichts mehr, dem wir über den Weg trauen könnten, nicht einmal uns selbst. Das ist das, was Paulus uns sagt. Wir sind alles andere als gutgläubig. Und wenn man dann die Auslegungen liest zu diesen Texten, zu diesem Wort und die Kritik auch an Paulus, wie da manche meinen, sie könnten ihm unterschieben, dieses habe Paulus falsch gedacht, jenes könne man heute nicht mehr so sehen. Dort sei Paulus halt dem Denken seiner Zeit und seines Denkens verhaftet und man müsse das heute alles ganz anders sehen als damals. Das ist ja heute fast so, dass man heute eigentlich fast alles denken und glauben darf. Auch die absonderlichsten Theorien entwickeln darf, sonderbare Dinge glauben darf und das auch noch laut sagen darf. Und man gilt dabei sogar noch als genial oder intellektuell oder als etwas ganz Besonderes. Da ist noch keiner drauf gekommen vor uns. Sie dürfen alles denken, alles glauben. Sie dürfen nur eines heute nicht. Sie dürfen nicht mehr treu am Wort Gottes festhalten. Dann sind sie unten durch. Sie dürfen nicht mehr sagen, das, was hier geschrieben steht, das ist mein Fundament und daran glaube ich und daran halte ich fest. Sie dürfen nicht mehr sagen, ich halte treu an diesem Glauben fest, in dem ich aufgewachsen bin, den ich gelernt habe, den ich auch studiert habe. Also nicht studiert im Sinne von Studium, sondern immer wieder die Bibel aufgeschlagen habe und das als glaubwürdig verstanden habe. Dieses Wort ist, so heißt es einmal, siebenfach geläutert. Siebenfach geläutert. Da sind schon viele Zweifler drüber gegangen und haben es nicht widerlegen können. Die ganze Geschichte ist drüber hingegangen und hat dieses Wort nicht widerlegen können. Und wenn Sie festhalten an diesem Wort, an dieser Schrift, dann gelten Sie in unserer Zeit und dann gelten Sie besonders unter Theologen als relativ naiv und schlicht. Da heißt es, so geht das aber nicht. Das ist nicht theologisch. Das ist so ein Argument, das gleich alles vom Tisch fegt. Das ist nicht theologisch. Wenn Sie als Theologe etwas sagen, was nicht theologisch ist, dann sind Sie unten durch und als frommer Christ ist das nicht viel anders. Und dann hören wir manchmal aus dem evangelikalen Lager, zu dem wir uns ja auch zählen, ganz eindeutig, wie sich manche beeilen zu sagen, wir glauben natürlich nicht an die Bibel, sondern wir glauben an Jesus. Als ob das ein Unterschied wäre. Um der Peinlichkeit zu entgehen, nicht zu sagen, ich glaube an handgeschriebene Worte von Männern, die vor 2.000-3.000 Jahren gelebt haben. Und wir eigentlich noch einmal deutlich sagen müssen, doch genau das glauben wir. Wir glauben an dieses Wort, wir glauben an dieses Zeugnis, wir glauben an diese Schrift, weil wir nirgends in dieser Welt etwas anderes, etwas Besseres, etwas Glaubwürdigeres haben als das. Und wir dürfen uns sogar fragen, warum soll ich denn irgendwelchen Professoren Hinz und Kunz, ich will niemandem zu nahe treten, wir haben auch richtig gute, das wissen wir, aber warum soll ich diesen Gelehrten alles glauben, nur weil sie in meiner Zeit leben? Sollten wir davon ausgehen, dass sie allesamt nicht von unserem Zeitgeist abhängig sind, Sie sind noch viel mehr diesem Zeitgeist verhaftet als Paulus seinem Zeitgeist. Paulus hat sich radikal gelöst von seinem Zeitgeist, von dem, was einmal für ihn absolut unüberwindbar war. Sie haben allesamt nicht mehr Durchblick als Paulus. Sie haben allesamt nicht mehr verstanden als Paulus. Und es gibt auch heute niemanden, der nicht dem Geist seiner Zeit verhaftet wäre. Und die Zwänge des Zeitgeistes machen ja vor den Gelehrten unserer Zeit nicht Halt. Die kippen reihenweise um und behaupten das, was eben alle sagen oder was alle hören wollen. Wie schnell geht so etwas? Dass wir sagen dürfen, ich glaube an die Bibel, ich glaube an die Heilige Schrift, ich glaube an das Wort Gottes, an die Wahrheit, die wir darin finden. Und bevor wir uns einen Millimeter davon wegbewegen, weil irgendjemand kommt und sagt, das sei wissenschaftlich nicht mehr so ganz auf der Höhe, bevor wir uns einen Millimeter wegbewegen, will ich lieber einen Millimeter zu nah dran sein, im Zweifel immer näher dran. Wenn ich unsicher bin, nicht sagen, ach, das gilt nicht mehr, sondern im Zweifel immer näher dran. Lieber einmal zu nah dran, wenn das überhaupt geht, als einmal zu weit weg von diesem Wort und von diesem Zeugnis. Lieber einmal zu fest an dieses Wort klammern, als einmal sich zu weit von der Klarheit dieser Schrift zu entfernen und sich dieses Wort nehmen zu lassen. Das ist nämlich die Folge. Lieber einmal zu nah dran, als einmal zu weit entfernt. Das kostet uns auch nichts. Das ist auch nie gefährlich. Es ist nie gefährlich, zu nah an der Schrift zu sein. Es tut auch nicht mal weh. Es ist aber umgekehrt extrem gefährlich, wenn man sich auch nur ein wenig dieses Wort nehmen lässt. Und dieser Prozess solch eine Eigendynamik entwickelt, dass man immer mehr entdeckt, wo man keine Sicherheit hat, wo man keine Gewissheit hat und immer mehr Lücken entstehen, bis wir nur noch die Buchdeckel in der Hand haben und alles andere verloren ist. Lieber ein bisschen strammer festhalten, als ein wenig zu locker mit diesem Wort umzugehen. Das würde ich uns wünschen und mitgeben wollen. Umso fester, sagt Petrus, haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wenn wir das nicht tun, dann lösen wir alles auf, von dem Paulus sagt, lasst uns auf das Unsichtbare sehen. Das Unsichtbare verschwimmt. Das Unsichtbare ist nicht mehr vorhanden. Wir können das Unsichtbare nicht mehr sehen, wenn wir es nicht in der Schrift sehen. Und nur wenn wir es noch sehen können, können wir auch sagen, ich bin überzeugt, ich bin gewiss, ich weiß, woran ich glaube, ich habe etwas vor Augen, was ich sehen kann, obwohl es nicht sichtbar ist. Darum geht's. Festhalten an dem, was wir in dieser Bibel, in dieser Schrift haben. Und dann kann man auch mutig auf das Unsichtbare sehen und sagen, ich bin fest davon überzeugt. Und dann bekommen wir den Durchblick, der uns bisher vielleicht gefehlt hat. Dass wir hindurchsehen durch die Geschichte. Das gilt einmal natürlich für die Vergangenheit. Dass wir endlich die Vergangenheit ein wenig verstehen. Das, was man in der Schule als Geschichte lernt und trotzdem in der Schule nicht lernt, wie Geschichte funktioniert. Wir lernen in der Schule nicht, wie man Geschichte macht oder wer die Geschichte macht oder wo die Geschichte gemacht wird. Aber ich will das wissen. Wie funktioniert diese Weltgeschichte? Irgendwas steckt dahinter an Kräften, an Mächten. Und ich will das gerne wissen. Das geht mehr als nur um Jahreszahlen großer Schlachten und großer Persönlichkeiten, sondern ich will wissen, wie das Ganze gemacht ist. Ich will auch die Gegenwart verstehen, also das, was jetzt im Augenblick geschieht. Das, was wir jeden Abend in den Nachrichten sehen können, nicht nur als irgendwas Verrücktes, Irres, Sonderbares zu verstehen, sondern zu fragen, wie entsteht das eigentlich? Warum ist das so? Warum ist das nicht anders? Selbst wenn manche Fragen offen bleiben, aber ich möchte das gerne verstehen. Und ich will die Zukunft verstehen. Was kommt auf uns zu? Was wartet auf uns? Ich will wissen, wo es hingeht. Ich will wissen, ob die Verheißungen der Bibel zuverlässig und verbürgt sind. Ob es überhaupt irgendwo hingeht. Oder die Geschichte sich immer nur im Kreis dreht und irgendwann wieder vorne anfängt. In Zerstörung und Wiederaufbau, in Zerstörung und Wiederaufbau. Wir kennen ja das Spiel dieser Geschichte. Dass es ein Ziel der Geschichte gibt und ich gerne wissen möchte, wie das funktioniert. Ob man überhaupt so denken darf und so denken kann. Und dann verstehen wir, dass Paulus kein naiver Träumer war, der sich was Schönes ausgemalt hat und dann große Dinge beschrieben hat, dass Paulus nicht der Meinung war, dass auch durch den Glauben alles irgendwie schöner und leichter würde. Dass sich durch den Glauben alle Probleme unseres Lebens und dieser Welt, naja, aber wenigstens unseres Lebens, in Luft auflösen würden, wenn man nur richtig denkt und richtig glaubt, dass wir irgendwie aus dem Weltgeschehen herausgehoben würden und über den Dingen stünden. Er ist nicht der Meinung, dass wir den Gesetzmäßigkeiten dieser gefallenen Schöpfung entgehen könnten, sondern wir sind auch Geschöpf. Und in diesem Abschnitt beginnt er zuerst mit uns als Geschöpfen, die wir seufzen. Tun Sie doch, oder nicht? Oder sagen Sie schon, ach, bei mir ist alles wunderbar, alles gut, ich will gar nicht mehr. Wir wollen doch wissen, wo es hingeht. Wir wollen doch nicht zufrieden sein, dass wir nur noch ein paar weniger Macken haben als vorher. Sondern wir möchten gern untadelig und vollkommen sein. Da müssen wir erst noch hinkommen. Wir sind es noch nicht. Und dann sehen wir überall, dass auch gläubige Christen krank werden. Da bin ich ja nicht der Einzige. Man kriegt das erst mit, wie viele krank waren oder krank sind, wenn man selbst dann erlebt, wie manche sich dann outen, von denen man es gar nicht gewusst hat. Wie viel Krankheit ist da? Dass Christen dieselben kleinen und großen Katastrophen erleben wie alle anderen auch, dass Christen verunglücken, dass Christen Dinge erleben, die völlig sinnlos aussehen und die, nach dem, was wir verstehen, auch sinnlos bleiben. Dass man natürlich immer sagen kann, es wird schon einen Sinn haben, aber ich finde ihn nicht. Das ist ja nicht leicht, mit diesen Dingen zu leben. Dass Christen Lebenswege aushalten müssen, die unbegreiflich und manchmal unerträglich sind. Und wir haben Dinge vor Augen, wo genau das geschieht, Unerträgliches. Viele Wege Gottes verstehen wir nicht, obwohl wir fragen, obwohl wir es gern wissen möchten. Er beantwortet nicht alle Fragen, die wir noch haben, und die Bibel sagt auch nicht, dass wir Christen bei dem, was uns dann zugemutet wird, immer fröhlich lächeln müssten, sozusagen mit zusammengebissenen Zähnen, aber ich kann noch lächeln. In meinem Elend, in meiner Not, in meiner Verzweiflung, sondern dass Paulus auch darauf hinweist, dass das Leiden ja nicht harmlos ist. Also dieser erste Satz, dass die Leiden dieser Welt kein Gewicht haben gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet, heißt ja nicht, Paulus will ja nicht sagen, das ganze Leiden ist doch gar nichts. Er will das Gegenteil sagen, doch. Nehmt das Leiden dieser Welt und das Leiden dieser Schöpfung und das Leiden der Einzelnen ernst, seht es an, geht hin zu ihnen, begleitet sie, tragt sie, tröstet sie, stärkt sie, geht hinein in ihr Leiden, soweit das überhaupt geht. Habt Mitleid mit ihnen, weint mit den Weinenden. An einer Stelle in 2. Korinther 11 sagt er sogar, wer ist schwach und ich werde nicht schwach. Sogar zu den Schwachen geht er mit hinein, um mit ihnen schwach zu sein. Und zu all den normalen Leiden, die es sowieso schon gibt, die auch in unserem Leben manchmal da sind, kommen dann noch all die anderen, die nur um unseres Glaubens an Jesus willen entstehen. Leiden, also uns betrifft das nun nicht so sehr, aber wir beten immer wieder für die Verfolgten, die da sind, die wirklich aushalten müssen. Die Glauben halten müssen, die leiden an dem, was sie erleben. Das kommt noch alles dazu. Und wir verstehen dieses Leiden, wenn wir ein wenig uns davon distanzieren, also nicht nur das individuelle, eigene oder persönliche Leiden der anderen ansehen, sondern wenn wir die Summe des Leidens und der Leiden dieser Welt ein wenig ansehen. Was ist das mit den Krisen und den Katastrophen dieser Welt? Was ist mit den Kriegen und Konflikten, die wir jeden Tag irgendwie mitverfolgen aus der Ferne? Warum gibt es dieses Ringen um Ideologien von Parteien, von Menschen, von irgendwelchen Gestalten, die manchmal ins Leere gehen, manchmal zu nichts führen, manchmal auch Millionen von Toten verursacht haben? Was soll dieses ganze Ringen und Drängen bis hin zu Psalm 2? Warum toben denn die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Warum machen die das? Wir könnten doch langsam mal schlau werden und sagen, wir lassen das einfach mal. Gelingt aber nicht. Wir machen immer weiter, die Völker, die Heiden. Und wir sind da mittendrin. Paulus sagt, weil die ganze Schöpfung seufzt und ächzt und stöhnt, die ganze Kreatur sich sehnt und ringt und kämpft auf unterschiedlichste Weise. Sie sehnen und kämpfen und ringen, ohne genau zu wissen, wo es denn hingehen soll und wogegen sie eigentlich kämpfen und warum sie eigentlich so seufzen, aber sie tun es unaufhörlich, um auf irgendeine Weise irgendetwas zu gewinnen, irgendeinen Fortschritt, irgendeine Verbesserung, irgendeine Erleichterung, irgendeine Form des Heils, wie auch immer. Da haben wir ja ausreichend Angebote. Oder wenigstens den kleinen Vorteil für sich selber. Wenigstens das muss doch dabei herausspringen. Und produzieren dadurch doch nur immer wieder neues Leid, permanentes Leid und kommen kein Stück weiter. Das ist das Geheimnis der Leiden dieser Welt, die wir jeden Tag sehen, manches davon miterleben. Und wir uns fragen, was soll das Ganze? Wie sinnlos ist das? Wie sinnlos auch manches, was wir selber erleben? Auch die Frage, welcher Sinn hat unser Glaube, wenn sich nicht endlich etwas ändert? Wir möchten doch so gerne, dass unser Leben anders und neu wird. Welchen Sinn hat unser Glaube und warum soll ich noch festhalten an diesem Glauben, wenn dieser Glaube mir nicht irgendwie so etwas wie einen Platz an der Sonne verschafft? Irgendwas muss noch rausspringen am Ende oder schon am Anfang oder zwischendurch. Warum tun wir das? Der Sinn des Glaubens ist doch, so glauben es viele, so meinen und sagen es auch manche, dass das Leben irgendwie leichter, schöner und heiler wird. Bei dem Heiler bin ich bei Ihnen, das glaube ich auch, dass unser Leben nicht nur irgendwann heiler wird, sondern dass es jetzt schon heil werden soll und dass wir dieses Heil auch erleben sollen und erleben dürfen. Dass das Heil, was hineinkommt in unser Leben, sich ausbreitet und zunimmt und wächst. Aber dann bleibt manches andere, was gar nicht leichter und auch nicht schöner wird, sondern einfach so bleibt, wie es ist. Und dann sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das heißt, die noch nicht offenbar ist, die man noch nicht sehen kann, aber sie ist auch schon dabei, offenbar zu werden. Die Zeitform, die Paulus hier gebraucht, spricht nicht nur von zukünftigen Dingen, sondern spricht von dem, was gegenwärtig schon geschieht. Und das glauben wir allemal, dass das Heil und der Friede und die Erlösung Jesu nicht erst Zukunftsmusik ist, sondern dass es schon in unserem Leben erfahrbar und greifbar, erlebbar wird. Und dafür gebraucht er ein unglaublich schönes Bild. Das kommt in der deutschen Übersetzung, zumindest in meiner Luther-Übersetzung, überhaupt nicht zum Tragen. Man erkennt es fast nicht. Wenn er sagt, die Leiden dieser Zeit, die Leiden dieser Welt, die Leiden, die wir täglich erleben oder eben per Nachrichten ins Haus geliefert bekommen, sind die Geburtswehen der neuen Welt Gottes. Das weiß ja jede Mutter sowieso. Und alle Ehemänner und Väter, die schon einmal dabei gewesen sind bei einer Geburt, wissen das auch. Dass das kein Schmerz ist, wo man sagen kann, ach ja, ist ja nicht so schlimm. Sondern, dass das an die Grenze geht. Und dass es wahrscheinlich kaum Schmerzen gibt, die so schmerzhaft sind, wie dieser Schmerz einer Geburt, einer Entbindung. Und dass diese Wehen, die dann langsam in Gang kommen und dann immer heftiger werden und auch immer schneller kommen. Und man weiß, die hören jetzt nicht einfach auf. Man kann nicht einen Schalter umlegen und sagen, für heute ist genug, morgen mache ich weiter. sondern die kommen dann einfach und die werden so heftig und so stark, dass die Mutter den Wehen komplett ausgeliefert ist. Sie kann auch nicht sagen, ich will es ein bisschen weniger oder mehr, sondern sie ist diesem Vorgang ausgeliefert und kann das nur noch erleben. Das sind die Geburtswehen der neuen Schöpfung, die auf uns wartet. Und das, was wir erleben, sind eben diese Wehen dieser Welt. Und da stecken wir mitten mit drin und die lassen sich nicht verändern. Die lassen sich auch nicht vermeiden. Sondern das sind die Wehen, die wellenförmig kommen. Was Paulus im Römerbrief beschreibt, schon von Anfang an in Römer 1, dreht sich immer um die ganze Schöpfung. Es geht bei Paulus nicht darum, dass die kleine Gemeinde irgendwie ihren Weg findet und dann am Ende froh ist, dass sie da irgendwie durchgekommen ist, sondern für Paulus dreht es sich um die ganze Schöpfung. Und deswegen muss er auf die ganze Schöpfung zurückkommen. Die ganze Kreatur wartet und sehnt sich. Die beseelte und die belebte Kreatur und auch die unbeseelte Kreatur, alles sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne, der Kinder Gottes. Sie weiß nicht, worauf sie wartet. Sie ahnt es vielleicht. Sie erwartet ein bisschen Heil und ein bisschen schöneres Leben, ein bisschen Befreiung von all dem, was so schwer ist. Wir wissen, worauf die Schöpfung wartet. Wir wissen, wonach sie sich sehnt. Wir wissen, was das Ziel ist. Wir wissen durch den Glauben, was das Leiden und Seufzen und Sehnen für eine Bedeutung hat. Es führt dahin, dass die Kinder Gottes offenbar werden müssen. Es führt dahin, dass die Kinder Gottes zu der verheißenen, herrlichen Freiheit kommen. Und die anderen sollen mit. Die Schöpfung soll mit. Frei werden von der Vergänglichkeit und dieser Knechtschaft hin zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Da ist Paulus weder naiv noch bescheiden, sondern da sagt er, das ist das Ziel. Da will Gott hin und das beschreibt er. Es führt dahin, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Und jetzt kann man es fast schon mit Händen greifen, wie Paulus schon hier in Römer 8 diesen großen Abschnitt von Römer 9 bis 11 so unter der Hand, ohne dass wir es merken, vorbereitet. Und wir bei Römer 9 bis 11 plötzlich verstehen, ach, das war doch schon einmal. Da hat er doch schon die Grundlagen gelegt. Es führt dahin, dass die ganze Schöpfung frei werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Alles drängt dahin. Paulus spricht also bei der Hoffnung nicht, wie es viele verstehen, einfach vom Leben nach dem Tod. Natürlich sprechen wir davon, vom Leben in der Ewigkeit, aber nicht nur, ganz allgemein vom Leben in der Ewigkeit. Er spricht nicht nur von der Auferstehung der Gläubigen, er spricht nicht von denen, die einmal, wie es manche sagen, in den Himmel kommen werden, sondern Paulus spricht von der ganzen Schöpfung. Und das ist das Außergewöhnliche an diesem Abschnitt, in diesem Kapitel. Die ganze Kreatur wartet und sehnt sich nach dem, was wir die neue Schöpfung nennen. Eine Schöpfung und eine Welt, in der es kein Leiden mehr gibt, keine Tränen, kein Geschrei, nichts mehr, was an das Alte erinnert, so sagt es die Offenbarung. Und die ganze Kreatur sehnt sich, ohne zu wissen, wonach sie sich sehnt, ohne eine Ahnung zu haben. Aber das Seufzen und das Ängsten und dieses Ringen, das sehen wir permanent vor unseren Augen mitten in dieser Welt. Die Schöpfung liegt in ihren Geburtswehen. Die Leiden dieser Welt, an denen wir auch teilhaben, sind aus der Sicht der Bibel nichts anderes als die Geburtswehen der neuen Schöpfung, die zum Ziel hin nicht weniger werden, sondern die immer stärker werden und am Ende annähernd unerträglich sein werden. Und wir im Glauben das sehen dürfen, uns darauf freuen dürfen und zugleich wissen, wie schmerzhaft das ist, wie schrecklich das Leiden und das Seufzen und manche Qualen in dieser Zeit sind. Ich bin überzeugt, sagt Paulus. Warum? Weil wir schon den Geist der Erstlingsgabe haben. Wir wissen ja nichts, weil wir so schlau sind, so klug sind, so intelligent, sondern weil der Geist uns in alle Wahrheit leitet. Das ist das Einzige, was wir uns zugute halten könnten, dass wir etwas geschenkt bekommen haben und nicht, weil wir anders wären als die anderen. Aber wir sehnen uns mit der ganzen Schöpfung nach dem Offenbarwerden dieser Kindschaft, nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Die Beschreibung, das Offenbarwerden der Kinder Gottes ist ja nichts anderes als die Geburt. Das ist ja gemeint. Als die Geburt eines neuen Lebens. Wir haben im Deutschen eine sehr, sehr schöne Formulierung dafür, wenn wir sagen, dass wir endlich das Licht der Welt erblicken. Ja, dass wir das Licht der neuen Welt erblicken, wenn diese Geburt endlich überstanden ist. Und wenn wir jetzt fragen, was ist denn eigentlich die Hoffnung, die wir haben? Ist Hoffnung irgendetwas Schönes, was man sich ausmalt und erdenkt? Nein, sagt Paulus, wir hoffen auf das, was man nicht sieht und was trotzdem gewiss ist. Das unsichtbare Sehen. Stellen Sie sich vor, Sie wären heute Morgen hier, tief depressiv und erschlagen und müde und antriebslos, ganz, ganz kurz vor einem Burnout, überarbeitet, Sie können nicht mehr, Sie sind am Ende. Jetzt könnte ich Ihnen ein Prospekt vorlegen, ein Hochglanzprospekt von der Südsee und würde sagen, da dürfen Sie hin. Sonnige Strände, endlos weißer Sand, klares Wasser, blauer Himmel, alles, was man sich nur denken kann von solch einem Urlaubsparadies, vielleicht noch direkt ein Quellfluss, an dem das Wasser ständig vor sich hin plätschert und man immer frisches Wasser hat. Überall tropische Gewächse mit den schönsten Früchten, die ja bei uns im Supermarkt gar nicht so ankommen, wie sie eigentlich gedacht waren. Und Flugtickets wären auch schon dabei. Sie müssten nur noch in den Flieger steigen und ab geht die Post. Da würden Sie doch nicht sagen, ah, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Oder das geht mir alles viel zu schnell. Ja, da wären Sie ein Esel. Ja, da würde ich Ihnen persönlichen Tritt geben, dass Sie da in die Pötte kommen und vorankommen und etwas tun für Ihr eigenes Wohlergehen. Sie waren noch nie da. Sie haben das noch nie mit eigenen Augen gesehen. Aber ich bin sicher, wenn Sie einmal einen Prospekt vor Augen hatten und ich Ihnen sage, da werden Sie bald sein, dann werden Sie das nicht mehr loswerden. Und Sie werden permanent diese Bilder vor Augen haben und Sie werden permanent daran denken und es wird Ihre ganze Haltung verändern. Vielleicht müssen Sie am Ende gar nicht mehr hin, weil Sie schon so geheilt sind von allem, was da bisher war, dass es gar nicht mehr notwendig wäre. Aber nehmen Sie mal an, Sie kommen da tatsächlich hin. Aber Sie haben zunächst nur die Bilder vor Augen, nur die Vorstellung, wie es denn wäre, einmal da zu sein. Und Sie träumen davon und Sie gehen allen Leuten auf die Nerven, weil Sie nur noch von Südsee reden. Ist ja auch verständlich, würde mich auch nerven, wenn Sie dauernd von Südsee reden würden und ich komme da nie hin. Aber dass ich das sehen darf, dass ich das sehen kann, obwohl es unsichtbar ist, dass ich da einen Prospekt vor Augen habe, wo ich sagen kann, da werde ich einmal sein. Das Einzige, was noch offen ist, ist der Zeitpunkt. Alles andere ist schon geklärt. Das wäre doch was. Und genauso haben wir es, darum habe ich diese lange Einleitung vorhin gemacht, wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn wir es genau lesen und wenn wir sehen, dass da diese schönsten Bilder der Verheißungen Gottes enthalten sind, hineingewoben sind in all das andere, was auch noch da ist. Die vollkommene Schönheit des Kommenden, ohne dass man naiv werden müsste, leichtgläubig sein müsste, sondern schlicht sich hält an das, was uns das Wort Gottes sagt. Die Bilder der Offenbarung, die Verheißungen der Propheten, die Worte der Psalmen, die Lobgesänge der Psalmen. Sie müssen das real nehmen. Die Psalmen sind keine Gebetszettelchen, wie es manche Ausleger sagen. Sind auch keine Formulierung für Alte und Kranke. Für die gilt es auch natürlich. Aber die Psalmen sind vor allem Offenbarung dessen, was ist und was kommt. Voller Schönheit, voller Prophetie, bis hin zu den Gleichnissen Jesu. Ganz klare Beschreibungen von den Tischen, die sich biegen, vor den Lasten, die darauf stehen, von dem großen Mahl, das auf uns wartet. Und wer sich ein wenig auskennt in seiner Bibel und wer obendrein darauf vertraut und daran festhält und sagen kann, ich glaube diesem Wort. Ich halte daran fest. Ich habe eine glasklare Hoffnung von dem, was mir dieses Wort sagt. Ich bin gewiss, dass die Bibel mir nicht irgendwelche Fantasien von ein paar alten Männern vor 2.000, 3.000 Jahren vor die Augen hält, sondern dass es sich um meine und unsere Zukunft handelt, die hier sehr deutlich beschrieben ist. Dass da auch noch andere Bilder sind, dass das Schreckliche, Furchtbare, Unerträgliche nicht einfach übergangen wird, das würden wir niemals in ein Hochglanzprospekt von der Südsee mit hineinpacken. Die Elendsviertel in der Südsee, die sehen wir ja gar nicht. Die sehen wir erst dann, wenn wir da sind, dass es die auch gibt. Da ist die Bibel anders, dass sie uns auch deutlich zeigt, wie elend es in dieser Welt noch ist und nicht einfach darüber hinweggeht, dass wir uns immer noch fragen, wozu all dieses Leiden, warum so viel Sinnlosigkeit, warum so viel Chaos und Kampf und Streit, aber wir nun eher sagen würden, Herr, mach es doch kurz. Lass es erträglich bleiben. Lass mich Glauben halten, wenn es mir ans Persönliche geht oder wenn es zu schwer wird. Lass mich das Ziel nicht aus den Augen verlieren oder ganz einfach und ganz schlicht, Herr, komme bald. Das ist es doch, was wir glauben und was wir meinen, wenn wir es gesehen haben und wenn wir es einmal verstanden haben. Ja, wir müssen zugeben, wir sind noch nicht ganz frei. Wir haben nicht nur Hochglanzprospekte vor Augen von der Südsee, wir haben noch Bilder vor Augen, nicht nur von der Bosheit dieser Welt, wir haben auch Bilder vor Augen von uns selber. Und diese Bilder sind ja die hartnäckigsten, die wir haben. Die können längst vergeben sein. Da können wir ganz sicher sagen, das ist alles weg, alles unterm Kreuz, aber die Erinnerung ist immer noch da und sie kommt immer wieder. Und wir sehen die Bilder immer wieder. Mag es gut sein oder hinderlich, das wissen wir manchmal nicht, aber es sind nicht nur schöne Bilder. Als wir das letzte Mal umgezogen sind, waren wir ein bisschen erschrocken. Man denkt ja immer, man hält seine Wohnung sauber und alles ist blitzeblank und dann hängt man das erste Bild ab, möglichst noch in der Nähe von der Heizung. Und dann sieht man diese grauen Rahmen um den Rahmen. Ja, und man würde am liebsten alle Bilder hängen lassen, damit es keiner sieht. So ist das mit unseren Erinnerungen. Wir wissen noch genau, welche Bilder da mal waren. Selbst wenn sie längst abgenommen, selbst wenn sie vergeben sind. Das Vergessen gelingt nur sehr, sehr schwer. Und wenn wir dann diesen weißen Fleck mit dem grauen Rahmen drumherum sehen und andere sich nur wundern, wie schäbig diese Wand ist, da sehen wir nur dieses Bild, was einmal da gehangen hat. Unsere Erinnerungen und werden permanent erinnert. Und haben das Gefühl, irgendwie ist das immer noch da. Kennen Sie das? Es holt mich immer wieder ein. Es drückt mich immer wieder runter. Und ich bin sicher, wir dürfen mit Jesus sagen, sieh doch auf das Weiße. Sieh nicht auf das, was da mal gehangen hat. Sieh nicht auf die Bilder, die du immer noch vor Augen hast, sondern sieh drauf, die Bilder sind nun wirklich weg. Und das, was da jetzt noch ist, das ist wirklich weiß und klar. Und tadellos und vollkommen, weil er diese Bilder, diese Erinnerungen, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse vergeben und weggenommen hat und nur noch etwas Weißes da ist. Natürlich, wenn wir da hineinkommen, die wir das Bild kannten, wir werden sofort das Bild vor Augen haben. Wenn wir einmal vor Jesus stehen, wird das Bild nicht mehr da sein. Da wird nur noch Weißes da sein, dass unsere Sünde schneeweiß geworden ist. Da möchten wir gerne hin. Und wenn wir uns fragen zum Schluss, wie wir jetzt mit diesem Leiden unseres eigenen Lebens und dem Leiden, das wir alles noch erleben, umgehen sollen, sollen wir uns jetzt einfach fügen in unser Schicksal, alles annehmen, was da kommt, wie immer es kommt, einfach sagen, so hat's der Herr gemacht. Fast so wie bei Hiob, der hat's gegeben, der hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn, wäre ja eine Möglichkeit. Und am Ende wird das wahrscheinlich auch so sein, dass wir sagen können, es ist alles von ihm und ich bin mit meinem ganzen Leben in seiner Hand. aber dass wir zugleich auch sehen und glauben dürfen, wir haben den Geist als Erstlingsgabe. Wir haben schon die Kindschaft, wir haben schon den Zugang. Wir dürfen zu ihm kommen, zum Thron nicht nur des Ewigen und Heiligen, sondern zum Thron des Vaters. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das war der Eingangsspruch, den wir vorhin gehört haben. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder noch schöner, noch gewaltiger, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, wenn sogar ihr Väter, ihr Mütter, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wir dürfen schon bitten. Selbst da, wo es aussichtslos erscheint. Oder soll ich sagen, gerade da, wo uns unser Verstand und unsere Logik sagt, da hilft auch kein Gebet mehr. Da sind wir gefragt. Das ist unsere Berufung. Das ist unser Job. Hinzustehen im Gebet und zu sagen, gerade da, wo wir eigentlich weitergehen möchten und sagen würden, da hilft nun auch Gebet nicht mehr. Gerade da sollten wir hinstehen, hinknien und die Hände falten und beten. Und das, was noch zukünftig ist, im Glauben einfach hineinnehmen und es gelten lassen und es annehmen. So darf ich kommen. Und das ganze Leben wird überstrahlt von dem, was wir sehen. Alles Elend ist nur noch gering und klein und schwach. Und die Herrlichkeit um so viel größer. Mag das Leiden auch schwer sein, die Herrlichkeit, die kommt, ist immer um ein Vielfaches größer. Wir wollen miteinander beten. Ich darf Sie einladen, dazu aufzustehen. Lieber Jesus, und so dürfen wir nun in deinem Namen auch gemeinsam zum Vater kommen und dürfen vor dir stehen und dir von Herzen danken, dass wir nicht in dem bleiben müssen, was wir sehen können, nicht auch im eigenen stecken bleiben, was an Lasten, was an Schwierigkeiten, was an Problemen da ist, sondern dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen, die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und die Herrlichkeit, die nun schon hineinleuchtet in unser Leben und diese triste Wirklichkeit dieser Welt schon verändert. Dass wir das Helle und Strahlende und Weiße sehen können, dass wir es einordnen können, abgrenzen können von all dem Grauen und Schäbigen unseres Lebens. Und dass wir wissen, das Neue und das Zukünftige darf nun in der Mitte unseres Lebens sein. Nicht mehr am Rand, sondern im Zentrum, mittendrin. Und darauf warten wir, danach sehnen wir uns, darum seufzen wir, weil es uns immer wieder herausrutscht und immer das andere wieder da ist. Schenk uns doch, dass wir es festhalten können in der Mitte unseres Lebens, in der Mitte unseres Herzens, in der Mitte unseres Denkens, alles, was wir sind und haben. Und wir können es so gut haben bei dir. Danken dir dafür, dass du unser Herr bist, der uns überreich beschenkt und uns segnet und uns Unfassbares vor Augen hält. Dich ehren wir und dich beten wir an. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.